Herzlich willkommen zum Philosophy Club, heute mit Dirk. Und wir haben eine spannende Frage bekommen über ein Thema, was wir heute eigentlich so ganz normal eigentlich finden. Wir machen das regelmäßig, nicht so wirklich drüber nachdenken, wie ich manchmal finde. Und zwar haben wir die Frage bekommen, Abendmahl. Warum feiern wir das jeden Monat und haben das die Jünger nicht immer nur zum Passach gemacht? Wir hatten noch kein Abendmahl. Dirk, heute?
Nee, heute noch nicht.
Heute noch nicht, ne? Nee. Wir haben auch keinen Passach, glaube ich, aber ganz im Ernst jetzt mal. Warum feiert ihr das einmal im Monat?
Ich kenne übrigens den Fragenden.
Ach so.
Weil der kam zu uns in die Gemeinde und war vollkommen überrascht, dass wir Abendmahl austeilen, obwohl kein Passach ist.
Ui, okay.
Ja. Ist noch in unserer Gemeinde und hat die gute Frage gestellt. Also, wo fangen wir an?
Am Anfang?
Beim Abendmahl. Tatsache ist, die Jünger haben das erste Mal das Mahl des Herrn gefeiert, als Passah war. Und Tatsache ist auch, dass die Bedeutung des Abendmahls durch das Passahfest, an dem es das erste Mal zelebriert wurde, jetzt habe ich zu lange Schachtelsatz gemacht, dass das Passahfest, also die Erinnerung an den Auszug der Israeliten aus Ägypten und das Passahlamm, was geschlachtet wurde anstelle des Erstgeborenen, der ansonsten hätte sterben sollen, dass diese Erinnerung, dass dieses jährliche Feiern der Israeliten das Abendmahl theologisch prägt und mit Absicht. Das heißt, was hier passiert ist, Jesus hat nicht willkürlich einen Abend ausgesucht und hat gesagt, jetzt essen wir mal zusammen, sondern er hat Passah gefeiert und hat das Passahmahl auf sich umgemünzt. Das Passahmahl insofern neu definiert aufgrund des neuen Bundes, der stattgefunden hat, dass man eben, dass er das Brot genommen hat und den Wein ausgegeben hat und gesagt hat, das ist das Blut meines neuen Bundes, was für euch gegossen wurde. Und der Hintergrund ist natürlich dessen, im Schlachten des Passahmahls zu verstehen, das, was Jesus damit anzeigt, dass er im Vorhinein seinen Tod definiert hat, was der Tod eigentlich sollte, den er danach am Kreuz erleidet, nämlich, dass es ein freiwilliger Opfertod war, zum Nutzen derjenigen, die an ihn glauben, weil sie dadurch Vergebung der Sünde bekommen und ewiges Leben bekommen. So, okay. Das heißt, theologisch beeinflusst das Passah signifikant die Bedeutung und den Sinn dessen, was wir beim Abendmahl machen. Aber von der Frage, wann wir das Mahl des Herrn feiern, essen, das ist vom Passahmahl von den ersten Christen abgekoppelt worden. Und ich denke, man sieht es an mehreren Stellen. Man sieht es relativ deutlich im 1. Korinther Kapitel 11, wo Paulus eine Kritik an die Korinther bringt, auf die Art und Weise, wie sie das Abendmahl feiern. Er sagt da im Vers 21, oder Vers 20 geht's los, wenn ihr zusammenkommt, ist das kein Herrenmahl, was ihr da esst, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, der eine ist hungrig und der andere betrunken. Und die Szenerie, die man sich eben vorstellen muss, ist, dass diejenigen, die reichen Leute, die den Luxus hatten, zeitig zu Abend zu essen, haben sich sowohl den Bauch vollgeschlagen als auch genügend getrunken, weil das Abendmahl eine echte Mahlzeit war und nicht nur so ein kleines. Also man darf sich die Korinther nicht so vorstellen, dass sie sozusagen diese kleinen Näpfchen da gehortet haben. Und diejenigen, die ökonomisch nicht so privilegiert waren, vielleicht Sklaven waren und länger arbeiten mussten, sind so spät gekommen, es war nichts mehr übrig.
Genau.
Und wie sich der Text liest, also Paulus schreibt den Brief 56 nach Christus, die Korinther sind erst 4 Jahre plus minus überhaupt Christen. Der Brief liest sich nicht so, dass er sagt, ach ihr lieben Korinther, ich erinnere mich da an letztes Jahr, da habt ihr doch mal Abendmahl gefeiert, da gab es ein kleines Problem. Nein, er adressiert eine gängige, faule Praxis. Also er kritisiert, dass das gewöhnliche Essen des Abendmahls nicht irgendwann mal vor einem Jahr, sondern die Art und Weise, wie sie es immer machen, nicht dem Geist und der Intention des Abendmahls entspricht. So, ich denke, das ist relativ klar. Und dann haben wir mehrere Mal in der Apostelgeschichte, wo wir zwar das Wort Abendmahl nicht haben, aber wir haben das Wort Brotbrechen. Mhm. Es wird ein kleines bisschen kompliziert, muss man Folgendes einschränken. Es ist nur Folgendes. Nicht überall, wo wir das Wort Brotbrechen haben, wird von Abendmahl geredet. Weil das Wort Brotbrechen ist ein Allerweltswort. In der damaligen Zeit dann heißt einfach, wir essen zusammen. Wir essen was. Aber je nach Kontext kann es das Abendmahl bedeuten. Das ist ganz oft so, manchmal bei griechischen Worten. Also wir haben zum Beispiel das griechische Wort Gune, das heißt Frau. Hm. Ehefrau oder einfach nur weiblich. Ja? Mhm. Und was es ist, muss ich im Kontext gucken.
Ja.
Das Wort definiert es mir nicht, sondern ich muss mir den Zusammenhang angucken. Und so haben wir zum Beispiel die Schiffsreise von Paulus in, ich glaube, es ist eine Apostelgeschichte. War es 26 oder 27? Ich glaube, 27. Nimmt Paulus das Brot und er bricht es und isst es. Hm. Aber ich glaube nicht, dass er Abendmahl gefeiert hat mit den ganzen ungläubigen Leuten, die an Bord waren, sondern er hat einfach dann, die haben das Fasten gebrochen,
ja,
und haben wieder was gegessen. Aber es gibt mindestens zwei Stellen in der Apostelgeschichte, wo Brotbrechen die tiefere theologische Bedeutung des Abendmahls hat. Das erste Mal ist in Apostelgeschichte 4, müssen wir nochmal gucken, ich glaube Vers 26. Nein. Zwei? Nein. Wo war's? 2 natürlich, 2,46. Die Zahlen sind richtig, bloß in der falschen Reihenfolge. 2,46. Ja. Und jeden Tag blieben sie zusammen im Tempel, haben von Haus zu Haus das Brot gebrochen, das Essen geteilt, mit demütigen Herzen Gott gepriesen, mit allen Menschen. Na, jetzt bin ich mir im Moment gar nicht... 46 bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber 42, also 46 könnte bedeuten, dass sie einfach nur Essen geteilt haben. Aber ja. 42 haben wir, aber sie gaben sich in Hingabe an die Lehre der Apostel, an die Gemeinschaft, an das Brotbrechen und an Gebet. Und warum ich hier denke, dass es hier nicht um nur einfach Essen geht, ist, sondern dass all diese, die Aufzählungen sind alle geistliche Aspekte, die etwas damit zu tun haben, Christus im Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Also du hast die Lehre der Apostel, wo es darum geht, Christus zu verherrlichen. Du hast das Gebet, wo es um Christus geht, was er für uns getan hat. Und du hast das Brotbrechen, was scheinbar ein Ausdruck ist oder am wahrscheinlichsten ein Ausdruck dafür ist, dass sie das Abendmahl gefeiert haben, um Christus zu verherrlichen.
Ja.
Und das ist eben nicht nur einmal im Jahr passiert, sondern täglich. Also nicht jeder täglich, aber zumindest ja, immer wieder gab es Hauskreise sozusagen. So wie wir fast täglich Hauskreise in der Gemeinde haben, bedeutet nicht, dass da jeder bei jedem Hauskreis dabei ist, sondern die finden während der Woche statt. Und dann gibt es aber die interessanteste Stelle, denke ich, gibt es in der Apostelgeschichte 20, wo wir im Vers 7 folgende interessante Begebenheit haben. Dann ist nämlich Paulus nach Troas gesegelt, also er ist in Philippi abgesegelt, nicht direkt in Philippi, sondern Philippi hat keinen Hafen, sondern Neapolis, der ist 20 Kilometer südlich. Griechenlandreise. aber von dem Hafen, der zu Philippi gehört, in Neapolis ist er abgesegelt, ist nach Troas gekommen. Troas in der heutigen Türkei. Und da heißt es, da blieben sie für 7 Tage und am ersten Tag der Woche, als sie zusammenkamen, um Brot zu brechen, fing Paulus an zu reden. Und wenn wir erstmal nur den Vers 7 angucken, sehen wir Folgendes. Es ist der erste Tag der Woche, das heißt, es ist der Tag des Herrn, der Auferstehungstag. Das heißt, es ist das erste Mal übrigens in der Apostelgeschichte, wo wir wissen, dass die Jünger die Praxis angefangen haben, sich am Sonntag zu treffen und am Sonntag Gottesdienst zu feiern. Das haben die ganz bewusst gemacht. Also nicht zufälligerweise, sondern die ganz bewusst gemacht, weil sie gesagt haben, wir wollen die Auferstehung von Christus in den Mittelpunkt stellen. Ja, das ist was, Daniel, das ist uns heute ein bisschen verloren gegangen, weil es so üblich ist, einfach das am Sonntag zu machen. Das ist normal geworden. Aber die Jünger die ersten Jünger, für die waren das ganz bewusst, wir feiern heute Gottesdienst, weil es der Tag der Auferstehung des Herrn ist. Das heißt, alles drehte sich um den Tod und die Auferstehung von Christus. Mhm. Und dann heißt es hier, sie sind zusammengekommen, um Brot zu brechen. Und das heißt, du hast einen Gottesdienst und du hast dieses Wort zusammenkommen, was auch in Apostelgeschichte 11, als es ums Abendmahl geht, vorkommt. Wenn ihr zusammenkommt, ist das Abendmahl oder ist es nicht Abendmahl. Und aus dieser Kombi, Gottesdienst, zusammenkommen, Brot brechen und die Tatsache, dass das besonders erwähnt wird, also man muss es nicht wirklich erwähnen, ja, dass man da zusammenkommt, um irgendwie einfach mal zu isst, man isst da ständig, ja, ja. Lässt mich das schlussfolgern, dass was sie hier gemacht haben, tatsächlich ein Abendmahl ist. Und jetzt ist interessant zu sehen, in Vers 7, ist das Passa oder ist das nicht Passa? Und wir haben einen interessanten chronologischen Punkt hier, weil nämlich im Vers 6 Paulus explizit sagt, dass er von Philippi abgesegelt ist nach den Tagen der ungesäuerten Brote. Das Fest der ungesäuerten Brote folgt direkt auf das Passafest. Also das Passafest mit dem geschlachteten Passalamm wird gefeiert und danach folgt direkt eine Woche ungesäuerte Brote. Diese vergehen und je nachdem, wie die, wie die Apostelgeschichte aufgebaut ist, vergehen nochmal 5 Tage oder Vers 7 ist am ersten der 5 Tage, vollkommen egal. Mal ganz mal kurz gucken. Ja, da steht keine zeitliche Markierung weiter. Es sind mindestens 5 Tage vergangen. Mindestens eine Woche vergangen seit dem Passafest. Und danach feiern die Christen in Troas wieder. So einer von mehreren Hinweisen, dass das Erinnern an den Tod und die Auferstehung von Christus wir mehrmals feiern können. Gibt keinen chronologischen Marker. Ja. Gibt auch nicht, mach das einmal im Monat, ja. Mach das einmal die Woche, mach das 5-mal die Woche.
Ja.
Da zählen einfach, bevor du anhaust, da zählen einfach andere Kriterien. Da kommen einfach andere Kriterien dazu. Man soll es oft genug feiern, dass man die Zentralität immer wieder hervorholt.
Ja.
Aber vielleicht nicht so oft, dass es in 0815 übergeht.
So ein Ritual,
und, wie es ist. Und jedes Frühstück, Mittag, Abendessen, in Anführungsstrichen, Abendmahl.
Genau. Ich musste ja gestehen, dass ich die Art und Weise, wie wir in unseren Kreisen Abendmahl feiern, nicht mag.
Ich weiß, wo der Hase hinläuft.
Ich werde mein Heil deswegen nicht verlieren.
Ja.
Aber dieses krümeligen Brot, Näppelchen, Rotwein oder Saft und dann diese bedrückte Atmosphäre, nachdem man gerade noch einen fröhlichen Hauskreis hatte.
Ja.
Und dieses auf Knopfdruck, jetzt sind wir alle ernst.
Ja.
Ich mag das nicht.
Ja.
Ich mag natürlich Abendmahl, also, ja, alles klar. Ja. Aber und dann weiß ich ja, dass es im ersten Jahrhundert eine richtige Mahlzeit war.
Ja.
Ja, man hat ganz normal sich getroffen und zusammen gegessen. Was hältst du von der Idee, das Abendmahl so zu feiern, wenn es dann kann, zum Beispiel im Hauskreis?
Gut, okay, das sind zwei Sachen gleichzeitig. Die erste Frage ist, soll es ein echtes Essen sein? Definitiv. Also ich mag eigentlich diesen kleinen Kicks auch nicht. Aber wir sind in einer großen Gemeinde, wo mehrere hundert Leute zusammenkommen und allein der logistische Aufwand, dass man sagt, wir verpflegen jetzt alle Leute mit einem echten Essen, ist herausfordernd.
Aber im Hauskreis?
In einem Hauskreis phänomenal. Phänomenal. Also ist lebensnah an der Art und Weise, wie man es im ersten Jahrhundert gemacht hat.
Ja.
Ja, eine tolle Sache. Und die andere Sache, die Nummer 2, ist diese, Anführungsstrichen, künstliche, bedrückende Atmosphäre. Die, ich weiß nicht, warum das ist, Daniel. Ich weiß es nicht.
Ich würde es gerne wissen.
Ich weiß es nicht. Also wir haben, ich weiß, dass wir bewusst als Älteste mehrmals dagegen gesteuert haben. Und nicht in diesen melancholischen Tonfall abgedriftet sind im Sinne von, jetzt erinnern wir uns des Sterbens von Christus. Weil vielleicht hat man das irgendwann mal so gemacht und dann hat man diesen, keine Ahnung, jetzt erinnern wir uns, dass Jesus gestorben ist und vielleicht gab es irgendwann mal so diese Verbindung, jetzt müssen wir alle ganz ernst und traurig sein und in Anführungsstrichen den armen Jesus so ein bisschen bedauern, dass er gestorben ist. Das ist aber nicht die Intention, das ist nicht die Absicht des Ganzen. Sondern Abendmahl und das Sterben von Christus betrachten wir heute immer mit dem Wissen, drei Tage später ist er siegreich triumphierend auferstanden.
Ja, genau.
So, das heißt, ich gucke, das ist nicht das Abendmahl. Es geht nicht darum, mitzuleiden mit Christus. Hm. Doch man kann das, was er erlitten hat, die Ernsthaftigkeit soll man spüren. Hm. Aber sie ist immer verknüpft mit seiner Auferstehung und dem genialen, positiven Effekt, das, was Christus tatsächlich für uns erreicht hat. Es ist ein echtes Feiern. Es ist ein echtes Feiern, Gnade bekommen zu haben. Es ist ein echtes Feiern, ewiges Leben bekommen zu haben. Es ist ein echtes Feiern, die Zuwendung Gottes und den Zorn Gottes weggenommen zu haben. Nicht, was wir gemacht haben, sondern was Christus gemacht hat. Ist ein echtes Feiern. Wie kann ich das denn so miesepetrig das feiern?
Genau.
Und ich denke, wir werden weiter uns bemühen, dem Ganzen eine feierlich-festliche, aber trotzdem freudige Note zu geben.
Genau, also das ist das, was ich mir auch wünsche, sowohl in Hauskreisen als auch in der Gemeinde. Ja. Denn mir fehlt jegliche Freude. Es wird immer so als wie ein schlimmer Unfall dargestellt. Ja. Ohne dass man jetzt empathielos oder respektlos ist, aber es heißt ja, dass Jesus um der vor ihm liegenden Freude willen diesen
Absolut.
Weg. Und ich finde da leider sehr oft keine Freude. Und ja, hoffe, dass das mir... Eine Frage fiel mir noch ein, die haben wir nicht abgesprochen, aber macht ja nichts.
Nee.
Es gibt ja Leute...
vieles nicht abgesprochen.
Vieles nicht abgesprochen, wir haben bloß einen groben Plan immer nur. Ja. Kann man Abendmahl auch alleine feiern?
Nein, würde ich nicht machen. Mhm. Also es sei denn, du bist auf einer einsamen Insel gestrandet, lebst da zwei Jahre wie Robinson Crusoe, darfst du auch mal alleine feiern, aber ansonsten entspricht nicht der Intention des Abendmahls. Du guckst sehr skeptisch, du stimmst dann wahrscheinlich nicht überein, aber es macht nichts. Man muss sich nicht immer übereinstimmen. Aber ich würde sagen, das Abendmahl ist ein gemeinschaftliches Abendmahl, wo alle diejenigen, die anwesend sind, aufgrund dessen, dass sie Christus anrufen, an dem einen Leib teilnehmen. Also das ist der Aspekt, den Paulus im 1. Korinther Kapitel 11 ganz bewusst sagt. Das ist nicht der eine Leib, den wir brechen. Ein Leib, der auch gleichzeitig uns alle symbolisiert. Also man hat hier so eine Doppelsymbolik drin. Auf der einen Seite symbolisiert der Leib den gebrochenen Christus. Mhm. Auf der anderen Seite symbolisiert das eine Brot die Gemeinschaftlichkeit, die Einheit der Gemeinde, um die es geht. Mhm. Und diesen Aspekt würde ich nicht verlieren. Ja. Deshalb ist übrigens, du darfst mich gleich hauen, ja, und eine andere Meinung mir überstimmen. Wir haben das gelegentlich, zum Beispiel bei Hochzeiten, dass ein Ehepaar oder das zukünftige Ehepaar plant, so als ersten Akt des Feierns. Und es ist keine, da sind gute Intentionen dabei, zu sagen, nachdem wir uns das Trauversprechen gegeben haben, feiern wir Abendmahl. Also wir zwei. Mhm. Und ich habe meistens, ich habe in allen Fällen bisher die Eheleute davon theologisch überzeugen können. Nicht, weil ich angedroht habe, dass ich sonst die Hochzeit nicht mache. Nein, aufgrund von logischen Argumenten zu fragen. Ich glaube, es ist nicht ganz so biblisch, dass alle Leute zugucken, wie ihr Abendmahl nehmt und die anderen nicht. Das ist nicht die Intention, sondern die Intention von Abendmahl ist, wir kommen als Gemeinschaft zusammen, als das heilige Volk Gottes vor Gott, nehmen den einen Leib und symbolisieren unter anderem auch die Einheit, die wir miteinander haben, aufgrund dessen, was Christus für uns getan hat.
Ja. Okay, also ich habe das schon mal so für mich so getan. Es ist natürlich nicht verkehrt jetzt wahrscheinlich, aber ich gebe zu, es fühlt sich komisch an, weil ich ja grundsätzlich für Essen und so weiter danke, es war natürlich nicht das Gleiche.
Ja, ne? Na gut, okay.
Aber es ist natürlich, klar, du kommst ja als Gemeinde, wie du schon sagst, als Volk zusammen. Aber wenn man das so für sich mal macht.
Ja, also das ist ein interessanter Aspekt, Daniel. Also ich würde es auch nicht sagen, dass es jetzt eine verdammenswerte Sünde ist, die du begangen hast. nehmen wir mal an. Also mal, da haben wir so gesetzt den Fall. Ja? Keine Ahnung, bist irgendwo allein unterwegs und du hast gesündigt und dich plagt das Gewissen. Und du sagst, was weiß ich, keine Ahnung, die nächste Möglichkeit, öffentlich Buße zu tun, ist eine Woche weg, bevor du deine Freunde und Glaubensgeschwister wieder siehst. Und gesetzt den Fall, du hast kein Telefon und du merkst, es wird immer unwahrscheinlicher, aber du willst dich bewusst auf Christus beziehen, sein Opfertod und seine Vergebung für dich in Anspruch nehmen. Ich würde nicht sagen, dass ich in dem Falle der Person das verbieten würde oder sagen, das hast du schlecht gemacht oder so.
Ja.
Ich denke, in Ausnahmesituationen, in Notsituationen ist das auch okay, das Brot zu nehmen und den Wein und das zu feiern und zu sagen, ich brauche dich, ich glaube an dich. Aber so das, die gängige Praxis soll eigentlich sein, dass man das in der Gemeinschaft macht. Ja.
Und zwar nicht nur, wenn Passach ist.
Ja.
Daher hoffe ich, dass es eine hilfreiche Antwort war. Genießt das Abendmahl. Ihr müsst es nicht so bedrückend, ernsthaft und traurig machen. Es ist ein Fest der Freude,
das
Abendmahl. Man mag es kaum in unseren Vorstellungen sich vorstellen, aber es ist tatsächlich ein Akt der Freude. Und fühlt euch einfach ermutigt, im Hauskreis das mal als eine richtige Mahlzeit einzunehmen, wie man das früher gemacht hat. Seid dankbar, aber genießt es auch in Freude.
Ja.
Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.